Ja, wir sind in Matthäus, Kapitel 24. Und wir haben Verse, letzte Woche, bis Vers 14. Und ab 15 hoffe ich heute bis 36. Und dann nächste Woche 37 bis Ende. Wir hatten gesehen, und ich denke, dass es wichtig ist, wenn es um Endzeit geht, dann ist es eigentlich nicht unbedingt immer so einfach. Ich hatte immer Angst vor der Offenbarung und auch vor dem Propheten Daniel, als wir vor einiger Zeit im Alten Testament am Mittwoch waren, habe ich eigentlich so vor diese prophetischen Büchern ziemlich viel Angst gehabt. Die Angst habe ich irgendwo dann abgebaut, als ich merkte, dass es ja nicht kompliziert sein muss. Es geht auch einfach, auch mit der Offenbarung. Und ich denke, dass, wie es auch da steht im Kapitel 1, dass wenn wir das Buch der Offenbarung studieren, dass wir gesegnet werden. Und ich denke, dass man das an der Gemeinde sieht, auch wenn wir das nicht immer merken. Oder nicht immer bewusst aufnehmen, dass es so ist, dass wir gesegnet werden durch die verschiedenen Bücher der Bibel. Matthäus 24 und 25 sind prophetische Reden Jesu. Und das, was er hier sagt, sagt er zu den Jüngern. Er ist auf dem Ölberg und das ist kurz bevor seine Gefangennahme und Kreuzigung, und er hat bereits schon mit den Pharisäern und Sadduzäern und Schriftgelehrten geschimpft, er hat sich fertig gemacht, dann weint er über Jerusalem, er zeigt sein Herz, seine Liebe, obwohl Zorn damit drin ist. Es ist nicht ein Zorn, das vernichten will, sondern es ist ein Zorn, das wachrütteln möchte, damit eben Menschen nicht vernichtet werden. Die Propheten, auch egal wie hart sie sind, will Gott ja durch die Propheten uns warnen von dem, was auf uns zukommen könnte, wenn wir nicht auf dem Weg bleiben. Und so ist es auch hier in Matthäus 24 und 25, dass Gott da ein Wort hat an einem engeren Kreis, die Jünger. Und wie in der Offenbarung denke ich, dass es wichtig ist, dass wir die Worte, die Jesus hier spricht, auch verstehen. Aus diesem Grund habe ich auch nach dem Nachlesen und Studiert mich entschieden, dass, wie gesagt, in drei Teile aufzuteilen, weil es für mich auch eigentlich logisch ist, dass Jesus hier in den ersten 14 Versen zu den verschiedenen Völkern spricht. Das ist allgemeines Wort. In 15 bis, wie gesagt, 36 geht es um das Volk Israel, und das wird ganz deutlich. Und wenn man das nicht aufteilt, wird man verwirrt. Man wird total verunsichert. Ich bin oft ins Schwimmen gekommen, als ich bestimmte Dinge gelesen habe. Wir haben ja, und das haben wir da immer wieder zitiert in der letzten Zeit, 1. Thessaloniker, Kapitel 5, und wir sind nicht zum Zorn bestimmt, oder? Und wir haben auch immer wieder gesehen, dass Zorn Gericht ist. Und wir haben gesehen, dass Trübsal Gericht ist. In der Offenbarung haben wir das deutlich gesehen. Gott richtet bei Noah mit Wasser und reinigt die Welt von der Sünde. Er richtet Ende der Zeit mit Feuer. uns wird verheißen, so wie ich das verstehe, von den Jüngern und von Jesus auch hier in diesem Kapitel, dass wir eben nicht zu diesem Zorn bestimmt sind. Dennoch steht aber hier in Matthäus, und wenn wir diese Verse zum Beispiel einfach allgemein nehmen, würden wir denken, wieso denn das? Was steht denn hier zum Beispiel in Vers 22, einfach einen Sprung hinein? Steht, und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig werden. Aber um der Auserwählten willen werde ich diese Tage verkürzen. Hier geht es um den Trübsal. Hier sind Menschen in den Trübsal. Man sagt sich, gut, wir sind doch die Auserwählten, oder? Wir wissen, dass wir die Auserwählten sind, nicht nur wir, sondern das jüdische Volk. Und das macht auch Paulus in Römer ganz deutlich, auch im Alten Testament Jeremia sagt das ganz deutlich. Auserwählten sind die Juden, sind die Christen, und das Wort auserwählt wird auch in der Offenbarung gebraucht, für die Juden, die sich bekehren im Trübsal. Und hier kommt ja dieser Unterschied. Wer geht denn durch den Trübsal? Zurück zu Noah. Noah ist unter den Heiden gewesen. Wir werden das heute Abend sehen. Damals bei Jona war es, wie es in der Endzeit sein wird. Das war schrecklich. Bevölkerungsexplosion, verdrehte Sexualität und Gewalt. Das sind drei der Dinge, die ganz klar dargestellt werden in Genesis. Zu Noahs Zeiten. Das waren drei zumindest von den Hauptmerkmalen, die deutlich werden in 1. Buch Mose und auch hier in diesem Text. Also Trübsal zu Noahs Zeit war das Flut? Die Flut. Das Flut klingt bescheuert, ne? Die Flut. Das war das Gericht. Es war auch ein Gericht Gottes über alle Menschen, weil sie so verkommen und kaputt waren. Und da kam nur eine Familie durch. Noah und seine Söhne. Und wer waren Noah und seine Söhne? Das sind die Urjuden. Und wo gehen sie? Durch den Trübsal. Sie werden nicht entrückt. Sie gehen durch den Sturm hindurch. Und werden versiegelt. Gott macht das Tor, die Klappe zu und versiegelt sie durch den Sturm. Genauso wie Juden, wie die Juden, wir lesen das in der Offenbarung, dass die Juden versiegelt werden, sodass sie nicht getötet werden können. 144.000 Juden. Ich will das nicht so kompliziert machen, aber eine kurze Einleitung, damit wir hier die Zusammenhänge etwas deutlicher machen. Gerade weil es auch viele junge Leute gibt, die eben noch nicht so drin sind im Stoff. Oder vielleicht auch ältere Leute, die noch nicht so drin sind in diesem Stoff. Aber das Wort ist hier für die Juden. Und das wird ganz klar. Warum? Weil sie wie Noah durch den Trübsal hindurch gehen und ins tausendjährige Reich, das ja danach kommt. Lasst uns mal anfangen. In Vers 15 von Kapitel 24. Ich will kurz mit euch beten. Jesus, bitten dich, dass du uns hilfst. Das ist unheimlich viel Stoff hier und normalerweise ist auch eine Menge Hintergrundwissen nötig, damit wir das alle verstehen. Aber wir bitten dich, dass du uns das Wort auftust, jeden, wie er es gerade braucht in seiner Situation, und dass es klar und deutlich wird. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst, dass ich hier meine Geschwister nicht verwirre. Amen. Also, an den Juden. Zu den Heiden haben wir vorletzte Woche gehabt. Wenn ihr nun sehen werdet, das Gräuelbild der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel. Da haben wir erstmal eine Grundlage. Wir können in Daniel sehen, wer dieses Gräuelbild der Verwüstung ist. Wer gedacht hat, dass es Peter Will ist, hat sich geirrt. Dann in Daniel wird das nicht so dargestellt, das Gräuelbild der Verwüstung. Da steht in Kapitel 9 und Vers 27, das werden wir lesen, und auch in Kapitel 11 und Vers 31 etwas zu diesen Menschen. Gräuelbild der Verwüstung. Wir wissen, das ist der Antichrist. Und wir wissen, dass wir den Antichrist in Hitler gesehen haben. Wir wissen, dass wir in Napoleon ein Stück Antichrist gesehen haben. Aber nicht nur in den beiden, ganz in die Geschichte der Menschheit, zurück bis zu den Kindern Noahs, kann man Vorläufer, ist das richtig, des Antichristen sehen. Eins, vor dem die Propheten gewarnt haben, auch Daniel ganz besonders, war ein Herrscher, der lebte nach der Zeit von Alexander der Große. Und zwar, wir lesen über diese Person in Daniel. Und zwar, wie gesagt, in Kapitel 9 und 11. Wir lesen zuerst in Kapitel 11 aus dem Grunde, dass diese Person, dieses Gräuelbild der Verwüstung zweimal dargestellt wird. Einmal historisch, das haben die Juden schon erlebt, und einmal prophetisch auf die Zukunft. Historisch war es dieser Antiochus Epiphanes. Und wir lesen, was der Prophet sagt über diese Person, die in der Geschichte Israels Verwüstung verursachen würde. In Vers 29 lesen wir, und nach einer bestimmten Zeit wird er wieder nach Süden ziehen, aber es wird beim zweiten Mal nicht so sein wie beim ersten Mal, denn es werden Schiffe aus Kittim gegen ihn kommen, sodass er verzagen wird und umkehren muss. Dann wird er gegen den Heiligen Bund ergrimmen und danach handeln und sich denen zuwenden, die den Heiligen Bund verlassen. Und seine Heere werden kommen und Heiligentum und Burg entweihen und das tägliche Opfer abschaffen und das Gräuelbild der Verwüstung aufstellen. Also wie gesagt, nach Alexander der Große etwa 170 Jahre vor Christi tauchte dieser Antiochus Epiphanes auf. Man kennt ihn auch in der Geschichte. Ihr kennt ihn sicherlich auch von der Schule her, von Religionsunterricht oder Geschichte. Er glaubte, dass er Gott wäre. Und zwar, er war die Verkörperung von Zeus. Er hat gedacht, er ist Zeus. Und es war so damals, dass das Volk Israel ja treu den einzigen lebendigen Gott nicht bereit waren, ihm in Knie zu beugen, nicht bereit waren, ihm anzubeten oder anzuerkennen als Gott. Und voller Zorn zog er dann 170 Jahre vor Christi nach Israel, nach Jerusalem, und er tötete in einem Tag 100.000 Männer. In einem Tag. Dann hat er die Frauen genommen und Kinder, und die Soldaten im Auftrag von Antiochus Epiphanes haben sie vergewaltigt. Dann brach er im Tempel ein und hat ein Schwein geschlachtet oder Schweine. Er hat ein Schwein auf dem Altar geschlachtet und hat die Priester gezwungen, das Blut des Schweines zu trinken und das rohe Fleisch zu essen. Und hat dann anschließend das Blut dieser Schweine an den ganzen Wänden geschmiert. Er hat den Tempel entweiht. Das ist das Gräuelbild der Verwüstung. Das war persönlich in der Geschichte Israel, diese Antiochus Epiphanes. Das wird einmal von Daniel ziemlich deutlich dargestellt als Teil der Geschichte. Prophetisch aber wird auch von dieses Gräuelbild der Verwüstung, also Antichrist, in Kapitel 9 berichtet. Und zwar Ende von Kapitel 9 lesen wir als Einleitung. Hier geht es um einen Bund. Die Propheten sagen, dass im Trübsal die Juden den Antichristen Vertrauen schenken werden. Das bestätigt auch Offenbarung. Vielleicht kommen wir dazu, das noch auch in Offenbarung zu lesen. Auf jeden Fall, in die Zeit des Trübsal, wenn Israel da durchgeht, innerhalb der ersten 3,5 Jahre, werden die Juden den Antichristen auch ein Stück Vertrauen schenken. Es gibt einen Prophet, der andeutet, dass der Antichrist auch ein Halbjude sein könnte. Interessant ist, diese Dinge sind lediglich für jetzt interessant. Es sind spannend. Es gibt einen Bischof, der Oberbischof der katholischen Kirche in Frankreich, ein Franzose, ist ein Halbjude. Und man sagt von ihm, ich sage nicht, das ist so. Es ist nur spannend und interessant, finde ich, dass er letzten Endes derjenige ist, der Papst, der jetzigen Papst ersetzen wird, wenn er stirbt. Interessant, oder? Also warum der Antichristen halb Jude? Weil ein Jude nie irgendjemand anders akzeptieren würde als Führer. Würde er nie tun. Der Jude geht aber auf jeden Fall, das ist ganz deutlich, die Juden werden den Antichristen annehmen. Und einen Bund mit dem Antichrist eingehen. Und hier ist die Rede über diesen Bund. Okay, er wird aber vielen den Bund schwer machen. Den Bund, den sie geschlossen haben, wird der Antichrist es schwer machen. Der Antichrist wird es diejenigen, die Juden, die diesen Bund eingegangen sind, schwer machen, das Leben schwer machen. Es wird schwer für sie werden. Warum? Steht hier. Er wird aber vielen den Bund schwer machen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche, also diese Woche sind 7 Jahre. Okay? Das ist eine Jahreswoche. Mittendrin sind 3,5 Tage. Okay. Darüber spricht auch Paulus zu den Thessalonikern. Er sagt es auch ganz deutlich. Also es ist nicht nur bei den Propheten da, aber Paulus unterstützt das, was ich euch auch jetzt sage. Er wird aber vielen den Bund schwer machen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird der Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. Und das sagt Paulus in Thessalonika auch. Und im Heiligtum werde stehen ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Er wird sich, steht in 2. Thessalonicher, Vers 2, braucht ihr nicht aufschlagen, Kapitel 2 und Vers 4, der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Warum hört das Opfern auf, mittendrin im Trübsal? Warum? Der Antichrist wird nach 3,5 Jahren sagen, ich bin der Erlöser. Ich hab's erwiesen, ich hab alles im Griff. Ich bin Gott, betet mich an. Und das wird ein Jude niemals tun. Der Jude hat in Babylonien während der Gefangenschaft eins gelernt, und das ist, dass Gott eins ist und nur eins. Und sie werden niemals den Antichrist als Gott annehmen und sie werden sich ihm nie beugen, genau so wie sie das damals mit Antiochos Epiphanes nicht getan haben und deswegen zu zehn von Tausenden sterben müssten, beziehungsweise sich vergewaltigen lassen müssten, weil sie gesagt haben, nein, das machen wir nicht. Okay, zurück zum Text in Matthäus. Ich bin selber noch nicht da, muss Geduld haben. Unheimlich viel Wälzen heute Abend. Also, hier steht, wenn ihr nun sehen werdet, das Gräuelbild der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer das liest, der merke auf. Doch nicht für dich oder für mich. Das ist hier für die Juden. Volk Israel, merkt auf, wenn das geschieht. Alsdann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Also die ganze Sache hier mit Petra kommt hinein, und zwar die Berge Judäa, also im Südosten des Jordans, in den Bergen, gibt es eine Stadt, die hat man lange Zeit gesucht. Das war so eine Art Atlantis des jüdischen Volkes. Esau Nachkommen sind die Edomiter. Und die Edomiter haben in einer Höhlenstadt, das weiß man von der Bibel, was weiß man aber auch von Geschichtsbüchern, haben die für Generationen, Hunderten von Jahren versteckt in den Felsen gelebt. Man wusste das, die Juden wussten das und Geschichtsbücher haben darüber erzählt, über die Edomiter in diesen Felsen. Nur den Felsen, den hat man nicht gefunden, worin sie gewohnt haben. Und sie haben zu Hunderte, ja aber Tausende gelebt in diesen Felsen. Bis 1812 ein Historiker und Forscher namens Johann Burckhardt die Stadt entdeckte. Er ging durch so eine kleine Öffnung im Fels, etwa 3 Meter breit, und lief hinein in eine Stadt, die gebaut wurde in den Fels. Und den kannst du heute sehen, wenn du möchtest, brauchst nur nach Petra zu fahren und dir das angucken. Ich bin noch nicht da gewesen. So Gott will, werde ich im Frühjahr nächstes Jahr das sehen. So Gott will und die Ältesten. Diese Stadt sehen. Die ist etwa 1,5 Kilometer groß. Da können 10 von 1,000, ja, sie sagen Hunderte von 1,000 von Menschen überleben. Das gibt Tempeln da drin. Das gibt ein Aquädukt in dem Felsen eingebaut. Die haben Wasserversorgung gehabt. Läden. Und es gibt so einen verrückter Frommer, der so eine Liebe für Israel hat. Wisst ihr, was er gemacht hat? Zu 10 von 1,000 von Gefäßen aus Ton hat er sich geholt, hat er sie in den Felsen versteckt mit Neutestamente drin. Für die Zeit, wo die Juden dahin flüchten, nach Petra. Also, den Vertrauen, diese Begeisterung, andere würden sagen, dieser Mann ist bekloppt, das liebe ich. Ne? Wir müssen manchmal bereit zu sein als Christen, auch gerade wenn wir diese Dinge lesen und glauben, als verrückt erklärt zu werden, oder? Hier werden die Juden in Trübsal hin fliehen, hier zu dieser Stadt. Und interessant ist, dass über den Eingang sah hier dieser Johann 2 Adlerflügel. Und er konnte seine Augen nicht glauben. Wisst ihr warum? Offenbarung 12. Das ist sowas von heftig, die Bibel. Also, Wahnsinn. 12, 14. Wir lesen auch mit 13, okay? Hier geht es wieder um diese Situation, die wir jetzt lesen. Okay, hier geht's um den Trübsal und das jüdische Volk. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Wer ist das? Der Knabe ist Jesus. Und wer ist die Frau? Das jüdische Volk, Maria. Das jüdische Volk gebar. Okay, den Erlöser. Und es wurden der Frau gegeben, die zwei Flügel des großen Adlers, dass sie in die Wüste flog, an ihren Ort, wo sie ernährt worden sollten, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. Unter den Flügel eines Adlers werden sie versorgt. Wie lange? Tja, ist das nicht heftig? Also, wir wissen diese Dinge nicht genau. Ich muss die auch nicht. Die begeistern mich so. Auch wenn ich leicht daneben bin. Na? Da ist so viel drin, dass man eigentlich die Augen zumachen müsste und sagen müsste, ich glaube das nicht. Ich will das nicht glauben. Also das jetzt zu dieser Stadt Petra, da mittendrin in der Wüste in Südostisrael, in Jordanien. Eigentlich konnte man das bis vor kurzem gar nicht besuchen. Erst vor, ich glaube, 3 Jahre ging es, oder, nee, etwas länger, 5 oder 6 Jahre, kann man das besuchen. Bist du da gewesen, Peter? Peter ist da gewesen. Siehst du, er kann ein Bild von sein. Jemand anders sagte, hier Josef, müssen wir auch die zweite Hälfte sehen. Ich habe das völlig vergessen. Wir haben Josef angefangen, haben die Hälfte eines Videos gesehen und die andere Hälfte nicht. Aber das können wir auch gerne machen, Peter. Also, wir bleiben jetzt im Text, da wir nur noch 25 Minuten haben. Und ich habe so viel Material noch. Und wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinunter. Wer von euch schläft hier auf dem Dach? Spitz, ne? Und arschkalt. Wo schläft man noch im Dach? Tja, in Israel. Die schlafen auf die Dächer. In Indien schlafen sie auch auf die Dächer. Die gehen da hoch, weil es kühl ist. Mittags und abends im Sommer gehen sie da hoch. Und wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinunter. Hier leben doch keine Menschen auf dem Dach, oder? Etwas aus einem Hause zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden zu jener Zeit. Bittet aber, dass euer Fluch nicht geschehe im Winter oder am Sabbat. Wer hält denn hier den Sabbat? Wir Christen? Nein, das sind die Juden. Das bestätigt das, dass dieser Abschnitt eigentlich, und das sind nicht die einzigen Stellen, wir kommen auf andere zu, dass diese Stelle hier ist für das jüdische Volk, das durch den Trübsal hindurch geht. Und das wird, wie gesagt, bestätigt in Offenbarung. Ja, es werden sich 10 von Tausenden von Juden bekehren im Trübsal. Und 144 werden eine Aufgabe, einen Auftrag haben. Es wird auch Märtyrer geben, die sterben werden. Aber es werden Missionare, 144.000 Missionare, die durch den Trübsal hindurchgehen ins tausendjährige Reich. Und die Aufgabe, den Auftrag, die Welt zu evangelisieren, das wird hier nicht vollendet. Das wird im tausendjährigen Reich vollendet. Das ist ziemlich deutlich im Wort. Das hat uns, wie heißt er? Michael Mietzal erzählt schon vor 12 Jahren, glaube ich. Also, und wieder das mit dem Winter. Ich bin in Jerusalem gewesen, im jüdischen Winter. Das ist im Frühjahr. Und das war wirklich kalt. Hagel auf dem Boden. Unangenehm, oder? Zu flüchten zu müssen. Denn es wird denn eine große Bedrängnis sein. Das ist hier die Spitze des Trübsals. 3,5 Jahre, wenn es die Spitze erreicht. Wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt. Gott hat die Welt gerichtet mit Wasser, aber mit Feuer noch nicht. Das kann nur Trübsal sein. wie nie zuvor. Und auch nicht wieder werden wird, nie danach. Warum? Es gibt ja nichts Schlimmeres. Es gibt nichts Heftigeres als das Gericht. Es gibt da nicht noch eins drauf. Und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würden kein Mensch, ich sage, kein Jude, steht nicht da, aber ich sag's, selig werden. Aber um der Auserwählten willen und Auserwählten, wie gesagt, viele sagen, Auserwählte, da sind wir sind, nein, nein. Die Bibel spricht in Jeremia zweimal und auch in Römer, zitiert Paulus den Propheten und sagt auch, dass die Juden Auserwählten sind. Also nicht verwirren lassen von dieser Stelle. Da ist nicht die neutestamentliche Gemeinde gemeint. Okay. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christ oder Christus oder da, so sollt ihr es nicht glauben. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführen. Und das bestätigt auch die Offenbarung. Siehe, ich habe es auch vorausgesagt. Wenn sie also zu euch sagen, siehe, er ist im Urwald, er ist im Schwarzwald, er ist auf der Wiese. Was steht hier? Wo? Wüste. Dach, Wüste, Sabbat. Wie viel mehr braucht man, oder? Das ist Israel. Das passt sonst nicht. Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Keine Zeit darauf einzugehen, aber viele Bibelausleger sprechen hier von dem Tal bei Armageddon. Brutal. Man geht davon aus, dass es Millionen von Leichen sein werden. Die werden da liegen und die Propheten sagen uns deutlich, die werden vermodern. Und da werden sich natürlich die Geier ranmachen. Sogleich aber, nach der Bedrängnis jeder Zeit, wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann wird erscheinen, Wanken, ins Wanken kommen, als wir damals die Flut gemacht haben, haben wir gesehen, eigentlich wie es deutlich ist in Genesis vom Text her, dass es alles ins Wanken gekommen war. Und die Bibel eigentlich deutet an zumindest, dass die Welt damals zu Noahs Zeit sich leicht gedreht hat. Und dass es nicht darum ging, ein bisschen Regen und ein bisschen Wasser aus dem Boden. Na, hier war eine, ich sag Katastrophe. Katastrophe. Aus dem Aal kamen gewaltig große, hilf mir, Meteoriten auf die Erde eingeschlagen. Hier gab es Vulkanausbrüche. Der ganze Boden, die Oberschicht der Erde hat sich total verändert zu der Zeit. Die Erde hat sich aufgetan. Und viele Berge, die wir heute sehen, haben einen runden Rücken. Habt ihr das beobachtet? Und da oben drauf wachsen Bäume, die eigentlich man normalerweise auf dem Boden finden. Habt ihr das gesehen in den Bergen? Und man sieht regelrecht, wie das richtig herausgeöffnet worden ist. Und die Felsen, die eigentlich in der Erde drin gehören, stehen oben. Also hier geht es um etwas, was viel schlimmer war als die Sintflut. Wo sind wir? 29. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohn am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen, den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln. Also, das ist jetzt nicht die Entrückung der Gemeinde. Das ist Jesus' Wiederkunft nach den Trübsal mit der Gemeinde, mit den Engeln und mit Posaunen. Und die Juden, die Erlösten, werden hier auf Erden über 1000 Jahre regieren. Und er wird seine Engel senden mit allen Posaunen, und sie werden seine Auserwählten sammeln von deinen 4 Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Jetzt die Mahnung, wachsam zu sein. An den Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Für wem ist das Wort hier für die Juden? Was haben wir gehabt? Dach, Wüste, Sabbat und jetzt haben wir Feigenbaum. Was ist unser Emblem als Deutsche? Nee, gar nicht. Was ist denn unser Emblem? Ein Adler, oder? Tja, und was ist der Juden, dessen Emblem? Feigenbaum. Das ist deren Emblem. Und wenn du in Israel bist, siehst du das bei allen offiziellen Gebäuden, die Fahne mit dem Stern drauf und auf der anderen Seite der Feigenbaum. An den Feigenbaum lernt ein Gleichnis, wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nah vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Also, zurück zum Feigenbaum erstmal. Wir haben das öfters gehabt, viele von euch haben das gehört, was ich euch jetzt sagen will, aber dennoch für diejenigen, die nicht da gewesen sind, Israel, ich habe so gestaunt über dem, was in Israel passiert ist. Ich habe mir Israel immer vorgestellt als eine Wüste, weil ich da als Junge Bilder von gesehen habe, Filme, und da gab es nur einige Araber, die da hingezogen sind. Juden musstest du suchen und das ganze Land lag wüst und leer, trocken, es war öde. Aber als ich hinkam, vor 6 Jahren, sagen wir einfach 6 Jahre, in etwa stimmt es, war es wie eine Weide. Voller Blumen und Obst und Gemüse. Das die ganze ganz Israel von Galiläa bis nach Jerusalem und darüber hinaus ist grün. Das sieht fast wie Europa aus. So grün. Die Wüste, die siehst du gar nicht mehr. Also der Feigenbaum, der blüht. Und wie lange schon? Wann geschah diese Wende? Diese Wende. 1948, Mai. Ja? Als die Welt gesagt hat, man, die Juden, 2000 Jahre. Seit 70 Jahren nach Christi. Von zu Hause. Verdrängt. 2000 Jahre. Ich meine, dass die Juden das überhaupt überlebt haben und dass es noch ein jüdisches Volk gibt nach 2000 Jahren, das ist heftig. Hast du schon mal einen Babylonier kennengelernt? Hast du einen Assyrier als Arbeitskollege? Gehst du zur Schule mit einem Babylonier? Bist tust du nicht. Diese Völker, die gibt es gar nicht mehr. Die existieren nicht mehr. Juden gibt's. Wie damals, wie zu Jesus' Zeiten, wie zu Abrahams Zeiten. Heute noch, ganz genau. Dieselben Menschen, dieselben Kulturen, dieselben Namen, dieselben Bräuche. Ist das nicht gewaltig, wie Gott sein Volk bewahrt? Und in alle Welt zerstreut, unter alle Völker. Ich habe neben Juden gelebt, ich bin mit Juden zur Schule gegangen. Man, du weißt, du begegnest, weißt, dass es ein Jude ist. Er nimmt dich mit nach Hause. Das ist eine ganz andere Kultur. Wenn sie echte Juden sind, klar gibt es die ganz Liberalen, aber Juden haben das nicht verloren. Sie sind heute noch Juden. Und was passierte denn 1948? Die fingen an, zurückzukehren. Und da wurde solch ein Terz gemacht. Ne? Dieses Exodus, das stimmte, das fing an. Auch als Russland sich geöffnet haben, kamen viele raus. Und viele gingen zu Tausende, auch aus Äthiopien und Ägypten, zurück. Flugzeuge voll. Kinder wurden geboren, regelrecht in Flugzeuge, Judenkinder. Auf dem Weg zurück, nein, richtig aus allen Enden. Aber das ist noch eigentlich gar nichts, es ist nur ein Anfang, wisst ihr das? Wisst ihr, dass es mehr Juden gibt in New York, nur in New York, als in ganz Israel? Und deswegen plädiere ich für Nüchternheit in den Ganzen. Diese Dinge, die kehren zu, es ist ein Prozess. Hier geschieht seit 1948, blüht das Land, die Juden kehren zurück, aber es ist ein Teil eines langen Prozesses. Also, es blüht. Wisst ihr, dass ich habe ja jahrelang Blumen verkauft. Wisst ihr, wo meine edelsten Blumen herkamen? Israel. Auch die besten. Die konnte ich am besten verkaufen. Da gab es gut Knete für. Ob das Nelken waren, Gladiolen, Astern, Orchideen, egal was das war. Die kamen aus Israel. Wisst ihr, wo das beste Obst herkommt? Aus Israel. Das beste Gemüse? Aus Israel. Hört mal zu, ein Volk, das vertrieben wurde, zerstreut wurde über die ganze Erde. Ich glaube, wir haben so viel Zeit. Lasst uns doch 5. Mose lesen. Dieses soll uns Mut machen, dass Gott alles im Griff hat. Und wir schauen doch nicht nur nach Israel, ich sehe mich in den Ganzen. Wenn Gott sein Volk nicht vergisst, dann vergisst er mich auch nicht, oder? Gottes Treue an Israel und seine Macht. Was hat der Widersacher alles getan? Angefangen mit Nimrod, bis hin zu Alexander der Große, Antiochos Epiphanus, Hitler und die ganzen. Haben sie die Juden ausgelöscht? Nein, sie sind stärker noch als je zuvor. Viel größer und viel stärker, als sie damals waren. Sie zogen ein nach Ägypten, haben wir, glaube ich, am Sonntag gesehen. Das waren 70 Leute. Wisst ihr, wie viele rausgekommen sind aus Ägypten? Über 2 Millionen nach 400 Jahren. Wahnsinn. Aber in 5. Buch Mose, in Kapitel 28 und Vers 64, lesen wir hier drüber, dass das geschehen wird. Abraham weiß das, dass es geschehen wird. Gott hat Abraham es ganz deutlich gesagt. Deine Nachkommen, Abraham, werden in ein fremdes Land über 400 Jahre Sklaven sein. Dazu kommen wir noch. Denn der Herr wird dich zerstreuen, also Kapitel 28 vom 5. Buch Mose, Vers 64. Denn der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker, von ein Ende der Erde bis ans andere. Wer tat das? Titus. Und du wirst dort anderen Göttern dienen, die du nicht kennst, noch deine Väter Holz und Steinen, dazu wirst du unter jenen Völkern keine Ruhe haben und deine Füße werden keine Ruhe stattfinden. Denn der Herr wird dir dort ein bebendes Herz geben und erlöschende Augen und eine verzagende Seele. Und dein Leben wird immer da in Gefahr schweben. Mann, das sind doch die Juden. Die ganze Welt hasst Juden. Ich frage mich, warum hasst man Juden? Das ist doch menschlich, logisch, humanistisch überhaupt nicht zu erklären. Das ist geistlich. Es wird geistlich gesteuert. Morgens wirst du sagen, ach, dass es abends wäre. Das ist doch das jüdische Volk. Da leben sie heute noch. Abgelehnt von der Welt. Und abends wirst du sagen, ach, dass es morgens wäre. Vor Furcht deines Herzens, die dich schrecken wird, und vor dem, dass du mit deinen Augen sehen wirst. Und der Herr wird dich mit Schiffen wieder nach Ägypten. Ey, heftig, wa? Hier steht das. Fehlt nur noch der Datum. Mai 1948. Auf dem Wege, von dem ich dir gesagt habe, du sollst ihn nicht mehr sehen. Und ihr werdet dort euren Feinden als Knechte und Mägde verkauft werden. Aber es wird kein Käufer da sein. Und weiter. Also, zurück zu Matthäus Kapitel 24. Und hier steht, an dem Feigenbaum lernt ihr ein Gleichnis. Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Ja, diese ganze Sache mit dem Geschlecht und mit das Wiederkommen und ja, Hier ist die Rede von einem Zeitpunkt, das für uns geschichtlich ziemlich deutlich ist. Angefangen 1948, jetzt blüht das jetzt richtig heftig. Das Land ist gesegnet, mächtig und groß. Die ganze Welt hat Angst vor Israel. Es steht im Mittelpunkt. Es ist reich und es ist mächtig. Die haben the best intelligence der ganzen Welt. Sie informieren die Amis. Sie sind die Köpfe. Wenn es so ist, steht hier, wenn es so kommen wird, dass dieser Feigenbaum, dieses Feigenbaum saftig wird und grün wird, wenn es blüht, 2000 Jahre nach der Verbannung, füge ich hinzu, wenn das geschieht, 2000 Jahre nach Christi, 2000 Jahre nach Titus, wird das Geschlecht, das dann lebt, nicht vergehen. Das steht hier. Was ist nun Geschlecht? Also, wenn ich meine Familie sehe, denke ich, ja, ich bin ein Geschlecht, meine Kinder, das sind so, naja, 30 Jahre, das ist anders. Aber wenn ich mit Rosi im Auto sitze, denke ich, ich bin ein Geschlecht. Sie ist eine andere Generation. Eigentlich ist sie. Da denke ich in 10 Jahren schon fast, oder? Geht es ja euch auch so? Unsere Beziehung, unsere Generation, das kann man auch in 10 Jahren aufteilen. Und die Bibel teilt das auf. Wir sehen das auch bei Mose in diese Verheißung, die ja, oder diese Offenbarung, diese Prophetie, dass Abraham mitgeteilt wird in 1. Mose, in Genesis. Ich weiß es nicht, wo das ist. Kapitel 15. Gut. In Kapitel 15. 400 Jahre, in dem Text steht 4 Generationen. 400 Jahre und nach 4 Generationen, wir können das vielleicht lesen, wollen wir das machen? 5 Minuten haben wir noch. 15 sagt der Rainer hier. Stimmt das auch, Rainer? Hoffentlich. 15, 13, ja? Nee, das ist es nicht. Also es steht da irgendwo in dem Text, es geht um 400 Jahre und zum Schluss, dass die 4. Generation wird herausziehen. Das steht. Habt ihr das? Vers 16. Das heißt 400 Jahre und die vierte Generation wird ausziehen. Also wie lange geht eine Generation? Logischerweise 100 Jahre. Ist das nicht wahnsinnig? Das heißt, dass sagen wir jetzt 1948, strecken wir das ein bisschen, das blüht ja jetzt erst, die fangen an zurückzukehren zu ihrem Land, jetzt mal sagen, innerhalb von 100 Jahren. Es ist nicht so abstrakt, wir können das nicht auf den Tag sagen, aber es ist eigentlich ziemlich deutlich, dass wir in diese Zeit leben, in die Endzeit, die Zeit, wo die Gemeinde entrückt wird, Trübsal anfängt und alles, was wir hier lesen, das jüdische Volk geschehen wird oder das jüdische Geschlecht. Da gibt es jetzt zum Schluss ein Vers und ich hoffe, ich finde das, dass ich mir das wirklich notiert habe. Ja, ich finde das. Auf jeden Fall gibt eine Stelle erstmal in 2. Petrus, wo es steht bei dem Herrn und es steht, seid nicht unwissend darüber. Das ist ein interessanter Satz. Merkt euch das. Ein Tag bei den Herrn ist wie 1000 Jahre. Okay. Also, lass uns mal zu Hosea gehen. Hosea, Kapitel 6, es ist jetzt 9 Uhr. Ich plage euch nur noch 3 bis höchstens 5 Minuten. Also, Hosea 6, Vers 1. Da steht, kommt, wir wollen wieder zum Herrn, denn er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, Hosea, ja, es ist einer der Minor Prophets, den kleinen Propheten, das ist vor Amos und Obadja, ne? Nach Daniel. Kommt, wir wollen wieder zum Herrn, denn er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen, er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Das spricht hier von dem, was wir gerade gesagt haben, ne? Von der Geschichte der Juden und auch die Zeit vor Jesus, beziehungsweise Jesus und die Zeit danach. Er macht uns lebendig nach 2 Tagen. Er wird uns am 3. Tag aufrichten, dass wir vor ihm leben werden. Das ist ein Wort für das jüdische Volk, für die Juden. Wir gehen davon aus, also meiste Historiker und auch sogar heutzutage nicht nur gläubige Wissenschaftler, nichtgläubige Wissenschaftler sind der Überzeugung, dass die Zeitabschnitte in der Bibel genau stimmen. Viele Nichtgläubige, die sagen, es gibt einen Gott, auch, aber sie sind einverstanden und einer Meinung mit vielen gläubigen Wissenschaftlern, dass die Zeitabschnitte in der Bibel ganz klar sind. Alle eigentlich gläubige Historiker und Bibellehrer und Wissenschaftler gehen davon aus, dass Adam bis Jesus 4000 Jahre waren. 4 Tage. Okay. Wenn ein Tag wie 1000 Jahre ist. Jetzt sehen wir hier diesen Text. Hier steht, er macht uns lebendig nach 2 Tage. Wodurch werden sie lebendig? Durch Jesus. 2 Tage sind 2000 Jahre. Wir haben 4000, kommen 2000 dazu, das sind 6000. Jesus kommt, sie werden vertrieben, zerstreut in alle Welt, kehren zurück nach 2000 Jahren. Das ist nicht heftig, nach 2 Tagen. Kehren sie zurück, das haben wir schon gesehen, das ist jetzt Geschichte. Okay, da haben wir 6000. Und hier steht dann auch noch, am 3. ist zu den 2 Tagen noch ein Tag, oder? Er wird uns am 3. Tag, 2 sind schon, jetzt kommt noch ein Tag dazu, okay? Insgesamt sind das 4000, 2000 und 1000. Das macht wie viel? 7000. Was ist 7, die Zahl der Vollendung? Finde ich auch wahnsinnig. Gott richtet Israel auf. Wir hatten gesehen, sie gehen durch den Trübsal. Und wann werden sie aufgerichtet? Sie werden versiegelt, missionieren ihr eigenes Volk und alle anderen Völker danach. Sie werden aufgerichtet im tausendjährigen Reich. Der Sabbat. Und damit machen wir Schluss. Da ist 5 nach es. Und nächste Woche machen wir das Wort für die Gemeinde. Hoffentlich war es nicht zu viel und hoffentlich war es auch verständlich. Und hoffentlich war es auch ermutigend. Alles geplant und der Widersacher hat es versucht, immer wieder in der Geschichte sein Volk auszulöschen. Es gilt für dich und für mich. Aus dem Geist geboren und mit dem Heiligen Geist versiegelt. Da kann der nicht ran. Da ist nichts zu machen. Du bist ein Erlöster. Jesus, wir danken dir dafür, dass es in deine Schrift oder im Wort Gottes, in dein Wort so deutlich ist, dass uns nichts aus deiner Hand reißen kann. Und dass, wenn du etwas sagst, mag der Teufel noch so toben. Du machst es. Und David schreibt darüber und sagt, du sitzt im Himmel und lachst über den Teufel und deine Feinde. Das ist für dich ein Witz. Du gebrauchst dich sogar, ohne dass sie es wissen, Herr. Und wir danken dir, dass wir das sehen dürfen an dein Volk, wie du sie zurückführst, wie du uns zurückgeführt hast, Jesus zum Vater. Vater, wie du dein Volk zurückführst zu ihrem Land nach 2000 Jahren. Wir danken dir, dass du sie siehst und liebst. Und wir wollen heute Abend Israel segnen, Vater, in Jesus Namen. Und dir danken, dass du dein Volk so treu bist. Und wir danken dir, dass du uns als Heiden genommen hast und hineingepfropft hast und dass wir im Herzen das richtig spüren, dass wir Anteil haben, dass wir Teil deines Volkes sind. Du bist so gnädig und barmherzig und du bist so treu. Und du sagst etwas und du tust es auch, Herr. Wir danken dir, dass keiner das widerstehen kann. Und wir bitten dich, dass du uns auch Dinge tust, Herr, sagst, Herr, die in unserem Leben sich verwirklichen, Herr. Und das ist unsere Hoffnung, da wir uns selbst nicht, wie wir uns selbst nicht verändern können, müssen wir uns auf dich verlassen, dass du in unser Leben auch das tust, was du gesagt hast. Und du hast gesagt, ich will es vollenden. So wirst du das mit deinem Volk vollenden, im tausendjährigen Reich, und darüber freuen wir uns, Herr. Und du wirst es aber auch in unser Leben vollenden. Du machst keine Unterschiede. You have no respect of persons. Wir preisen dich dafür, dass du Menschen aus allen Völkern herausgerufen hast. Und wir bitten dich, setz du uns als Personen und als Gemeinde zu anderen Völkern. Wir bitten das in deinem Namen und dir zur Ehre, Herr, und danken dir für dein Wort. Amen.